Deutschland wächst weiter. Was bedeutet das für den Wohnungsmarkt? In einer neuen Bevölkerungsprognose des IW wächst die Bevölkerung in Deutschland bis zum Jahr 2040 weiter. Wo ist das Wachstum besonders stark und was bedeutet dies für den Wohnungsmarkt? Unser Thema in der 1a-Lage und hier die Fragen im Einzelnen. Es gab in diesem Jahr verschiedene Bevölkerungsvorausberechnungen. Warum nun noch eine vom IW? Was sind die Ergebnisse? Was bedeutet der starke Anstieg der Bevölkerung vor allen Dingen für Berlin und Hamburg? Vor einigen Fragen haben wir für den Immobilienstandort Ost geworben. Wie passt das zu den demografischen Prognosen? Und was können Investoren aus diesen Prognosen ziehen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a-Lage. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1a-Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage, der Immobilien-Podcast. Und heute sprechen wir über eine Prognose, die unser aller Interesse als potenzielle oder auch ganz echter Investoren immer wieder erweckt. Genau, Interesse erweckt. Jetzt muss ich den Satz zu Ende kriegen. Es geht darum, wie geht's weiter in Deutschland? Was bedeutet das für den Wohnungsmarkt und natürlich auch für uns als Investoren? Und das wollen wir nicht nur einfach so dahin kommentieren, sondern wir haben da eine wissenschaftliche Basis und die wollen wir jetzt auch mal stressen. Dafür brauchen wir ihn und wir sind ganz froh, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
Also, Bevölkerungsvorausberechnungen gab es schon so einige und mit unterschiedlichsten Ergebnissen. Jedenfalls gibt es da ein paar Abweichungen. Und da hat sich das Institut der Deutschen Wirtschaft gedacht, das scheint ein Markt zu sein. Wenn das alle machen, dann folgen wir hier irgendwie dem Herdentrieb und hauen auch noch mal einen raus. Oder was war der Hintergrund, warum ist das IW jetzt auch noch mit einer eigenen Vorausberechnung dabei?
Also in der Tat kann man da sich wundern, ne? Warum gibt es denn so viele Bevölkerungsvorausberechnungen? Das Statistische Bundesamt hat, glaube ich, angefangen in diesem Jahr. Dann kam die Bertelsmann Stiftung, dann kam noch das BBSR, das Bundesinstitut für Bauwesen, Stadtplanung und Raumordnung. Und wir haben alle Prognosen veröffentlicht, die relativ vergleichbar waren. Aber, und fairerweise, man muss sagen, wir hatten auch schon was in der Planung gehabt, haben das dann tatsächlich aber nicht veröffentlicht, weil dann nämlich eben der Zensus kam. Ne? Wir haben in der letzten Folge schon über den Zensus gesprochen, über die Ergebnisse zur Wohneigentumsbildung. Aber der Zensus hat natürlich viele andere Daten auch und er hat vor allen Dingen auch Daten zur Einwohnerzahl geliefert. Und alle diese Prognosen kamen vor dem Zensus und eigentlich muss man dann feststellen, so richtig passt das dann nicht mehr. Weil der Zensus hat nämlich festgestellt, wir haben gar nicht so viele Menschen, wie wir erwartet haben. Wir sind gewachsen in den 11 Jahren, deutlich, ja, aber wir hatten nur 82,7 Millionen Menschen in Deutschland, 1,4 Millionen weniger, als man erwartet hatte. Also wir waren eigentlich schon in dem Glauben, wir wären 84 Millionen, sind aber tatsächlich unter 83 Millionen gewesen. Und nicht nur das, sondern es gibt teilweise auch erhebliche Abweichungen in den Städten. In Bremen und im Saarland leben etwas mehr Menschen als erwartet. Aber zum Beispiel in Berlin und Hamburg waren es -3,5%. Ja, -3,5%, das ist also eine ganze Menge. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass sich die Leute, die vielleicht weggegangen sind, nicht gemeldet haben, nicht abgemeldet haben. Und ja, von daher war das dann durchaus sinnvoll, jetzt zu sagen, okay, unsere Prognose, die wir eigentlich schon erstellt hatten, die dann aber aufgrund des Zensus dann hinfällig geworden ist, die müssen wir nochmal aktualisieren. Wir haben da im IW einen sehr findigen Kollegen, der sich damit intensiv auseinandersetzt, der Philipp Deschermeier. Schönen Gruß an der Stelle, der dann eben auch schnell und als erster quasi diese demografische Prognose, und es ist wirklich eine Prognose, vorlegen konnte auf Basis der neuen Zensuszahlen.
Okay, das heißt, man könnte also zusammenfassen, nachdem alle anderen sich schon gezeigt haben und gegen den Zensus gelaufen sind, habt ihr gesagt, gut, warten wir mal ab, korrigieren wir nochmal unsere. Und ihr seid jetzt aber demnach ihr habt das so lange jetzt korrigiert, dass eure Bevölkerungsvorausberechnung die Realität am besten trifft, oder?
Genau, wir arbeiten auf der aktuellsten Datenbasis und sind deswegen, die Letzten werden die Ersten sein. Wir sind jetzt ganz vorne und haben eigentlich die einzig valide Bevölkerungsprognose.
Genau, aus der Kategorie, manchmal ist langsam halt auch schnell.
Ja gut, es war jetzt dann schon schnell, weil wir als Erste dann diese Zensusergebnisse übernommen haben und auf der Basis dann eben weitergerechnet haben.
Gut, dann lass uns kurz drüber reden. Also ein Ergebnis hast du gesagt, wir sind irgendwie unter 84 Millionen, nämlich sogar unter 83 Millionen, hattest du es gerade gesagt. Was sind sonst so die Ergebnisse? Also gibt's da noch irgendwelche wilden Sachen, die man mitberechnet? Vielleicht eine anteilig Männlein, Weiblein oder... Wie viel Alte gibt's oder was in Gottes Namen steht da alles drin? Erzähl mal ein bisschen was über die Ergebnisse.
Genau, also wir berechnen das bis 2040. Es ist vielleicht auch ganz interessant, wir machen nicht einfach eine Vorausberechnung. Also wenn man jetzt mal in die Methode geht, das Statistische Bundesamt setzt Annahmen und rechnet dann auf Basis dieser Annahmen weiter. Wir nehmen die Daten und machen dann eine Prognose, quasi eine Zeitreihenanalyse, wenn man so will.
Also er extrapoliert oder wie macht ihr das?
Nee, das lässt sich dann empirisch, also regressieren, wie sich die Bevölkerung wahrscheinlich entwickelt. Da hat man dann auch Signifikanzniveaus für die Spezialisten. Also das ist durchaus dann auch eine größere Verlässlichkeit, wenn man so will. Zumindest weiß man, wie groß die Wahrscheinlichkeiten oder dann die Abweichungen sind. Aber gut, wollen wir nicht zu sehr in die Theorie gehen. Bis 2040.
Was habt ihr da für Abweichungen? 15%?
Oh, das habe ich jetzt gar nicht. Also wie gesagt, wir verlinken das Papier für die Spezialisten. Wenn du deine Ökonometriekenntnisse nochmal schärfen willst, liest das.
Ökonometrie war meine freiwillige Vertiefung im Hauptstudium. Das war zwar eine zufällige Liebe, aber es hat sich nachhaltig ausgeprägt. Genau, erzähl.
Also, bis 2040 werden wir etwa um 2,3% Menschen wachsen. Das sind also dann auf 85 Millionen. Dann erreichen wir diese Zahl tatsächlich. Aber spannend ist natürlich die Abweichung zwischen den Bundesländern und da gibt es deutliche Abweichungen. Am stärksten wird Berlin wachsen um etwa 10%, am zweitstärksten Hamburg um 6,3%, dann kommt Bayern mit 5,5%, Schleswig-Holstein auch 4,7%, ist auch durchaus überraschend, dass das so stark ist. Dann gibt es einige Flächenländer, gerade in Westdeutschland, die so ein bisschen stagnieren oder leicht wachsen. Also Nordrhein-Westfalen ist von den Westdeutschen dann das Schlusslicht. Nein, von denen, die positiv wachsen, noch das Schlusslicht mit 1,7%. Und dann gibt es einige Bundesländer, die schrumpfen. Das einzige westdeutsche Bundesland ist Saarland mit minus 5,2. Dann haben wir Thüringen auch mit minus 7,7%, Mecklenburg-Vorpommern minus 7,9 und Sachsen-Anhalt minus 11,4%. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Also die Spanne reicht von 10% Wachstum in Berlin bis minus 11,4% in Sachsen-Anhalt.
Das ist natürlich spannend. 6%, für Hamburg. Also ich glaube, Hamburg und Berlin wachsen natürlich, wenn in der Länderbetrachtung vor allen Dingen deshalb so doll, weil sie Stadtstaaten sind und die Metropolen natürlich nach wie vor den Megatrend ungebrochen auf die Länder, Landflucht ist das Stichwort, natürlich auch spüren. Also die Menschen kommen vor allen Dingen in die Stadt. Aber das ist natürlich auch eine Hausnummer, ne? So, und die Frage ist, was bedeutet ein so starker Anstieg für eine Stadt wie Berlin oder für Hamburg? Kommen wir um das serielle Bauen überhaupt noch drumherum? Jetzt vielleicht auch in die Höhe? Komm, was ist deine Lösung?
Ja, also Berlin 10%, das bedeutet im Prinzip, wir erreichen knapp die 4 Millionen im Jahr 2040. Das war teilweise vor dem Zensus auch schon vorher erwartet, aber das wird dann sein. Aber es ist natürlich einfach ein Wachstum um 350.000 Menschen in diesen nächsten 15 Jahren.
15.
Ja, fast 15, nee, 15 Jahre. 15 Jahre und 350.000 Menschen. Das ist eine Stadt wie Bielefeld. Also es ist schon eine ordentliche Großstadt. Und das bedeutet für mich schon, dass man da mehr bauen muss, dass man auch neue Stadtviertel bauen muss. Stichwort Tempelhofer Feld, aber auch andere Stadtteile vielleicht entwickeln muss. Weil anders wird man das nicht hinbekommen. Also man muss natürlich sehen, dass man nachverdichtet, wo es geht, dass man vielleicht auch aufstockt, wo es geht und Dachausbauten schafft und vielleicht auch Einliegerwohnungen schafft, also das ganze Repertoire im Bestand. Aber am Ende wird das natürlich nicht ausreichen, sondern man muss tatsächlich überlegen, ein neues Stadtviertel zu gründen, und ein großes Stadtviertel. Das ist ja aber auch eine Chance, ne? Um so eine Stadt komplett neu zu denken, vielleicht auch manches auszuprobieren, was man in der Vergangenheit nicht umsetzen konnte. Zum Beispiel eben schönes serielles Bauen mit unterschiedlichen Fassaden. Das kann man alles machen.
Spätestens jetzt hört sich das mit, das ist schon eine Chance, auch echt Fahrt an. Ich kann dir auch entgegenhalten, ich habe mal mit so ein paar Tempelhofern gesprochen, also Menschen, die da rundherum wohnen, die sehen das völlig anders. Also die finden die Naherholungsqualität jetzt schon auch unabdingbar. Da kannst nicht einfach irgendwelche Wohnungen auf, also nur weil da Platz ist, was bist du denn für einer?
Also ich war ja beim Ärztekonzert in Berlin auf dem Tempelhofer Feld, und wenn du dann da auf dieses Feld zugehst, du denkst, das ist ja einfach so eine Großstadt-Savanne, ne? Also Steppe ist das. Da ist ja wirklich nur braunes Gras und dann eben jede Menge Beton. Ja, also wenn du Inline-Skater bist, ist das sicherlich ein Traum, ne? Im Kreis fahren. Aber also ganz ehrlich, du kannst da ganz viel bauen und hast trotzdem noch einen tollen Park, ne? Es ist interessant, so ticken die Leute, wollen wenig Veränderung. Ich glaube aber, wir werden dieses Thema nicht in den Griff bekommen, wenn wir nur an Nachverdichtung und kleinen Parzellen denken, wo wir bauen können, sondern wir brauchen das schon mehr. Aber, und das ist eben auch für Hamburg der Fall, im Endeffekt werden wir dieses Wachstum wahrscheinlich nicht vollumfänglich schaffen. Das heißt, automatisch, der Druck geht auch in die Umlandgemeinden. Und das ist, glaube ich, schon eine erste wichtige Ableitung für Investoren. Wenn dieses Wachstum so weitergeht, und ich glaube, die Chancen sind auch sehr gut, wir müssen ja einfach sehen, dass die Welt unruhig ist, die Arbeitsnachfrage aber hoch. Das ist letztlich, ja, wird das zu einer weiteren Zuwanderung und vielleicht sogar noch stärkeren Zuwanderung führen, als wir uns das im Moment erleben. Und das geht vor allen Dingen in die Städte, und dann werden die automatisch auch in die Breite wachsen. Das heißt, wir werden in den Umlandgemeinden weiterhin eine starke Entwicklung sehen. Das ist für Hamburg gilt das gilt für München, das gilt für Köln und das gilt natürlich auch für Berlin. Das ist, glaube ich, ganz klar, dass da die Reise hingeht, und dann wird man mal sehen, ob eine Stadt wie Berlin oder vielleicht auch München oder vielleicht auch Hamburg, ich weiß gar nicht, ob es da Pläne gibt, auch mal wirklich über ein neues Stadtviertel nachdenkt, damit man dann eben auch den Bewohnern in der Stadt dann noch ein bisschen mehr Fläche bieten kann.
Für Hamburg würde das denn bedeuten, wir ziehen dann mit dem Flughafen um. Das würde wahrscheinlich dem einen oder anderen in Fuhlsbüttel total gut gefallen, so das Münchner Modell, ne? Aber vielleicht diesmal wirklich mit dem Transrapid, und dann räumen wir das Rollfeld frei für neuen Wohnungsbau. Ist das dein Vorschlag? Sag's ruhig.
Ich kenne jetzt die Situation da zu wenig, und so einen laufenden Flughafen zu versetzen, ist, glaube ich, ganz, ganz schwer. Gab die Diskussion
wir
durchaus.
Haben auch ein paar erfahrene Projektleiter, die wir vielleicht in Berlin abwerben können. Das nächste Mal müsste es doch laufen.
Ja, ich glaube, in Berlin war ja die Idee, macht den Flughafen möglichst weit weg und die Anbindung nicht so ganz schnell, damit das Fliegen eben nicht so attraktiv ist.
Wobei, ich muss für den neuen Flughafen mal eine Lanze brechen. Der ist wirklich gut geworden. Ich weiß, es gibt viele, die meckern, aber ich kenne wirklich viele Flughäfen und der ist wirklich schön. Und auch die Anbindung mit den Parkhäusern und so gibt's nichts. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich war sehr neugierig. Es ist nicht nur schön, sondern es ist auch funktional und die Wegebeziehungen sind toll gemacht. Also ich habe nicht versucht, mit der Bahn anzureisen, es würde mir nicht einfallen. Aber wenn du da dein Auto stehen lassen willst, auch um von da aus zu fliegen, mega. Echt richtig gut.
Ja, ich fahre jetzt wenig mit dem Auto dann zum Berliner Flughafen. Das passt logistisch nicht so. Aber gut, interessant, dass du das sagst. Es gab tatsächlich ja die Diskussion mal in London, ob man den Flughafen Heathrow verlagert, damit man Platz schafft für Wohnungsbau, hat man im Endeffekt nicht gemacht. Ist, glaube ich, auch einfach zu aufwendig. Aber vielleicht gibt es auch andere Stadtteile, die man da entwickeln kann. Entwicklung. Also, wie gesagt, Hamburg wird auch stark wachsen und das wird tendenziell den Druck entsprechend erhöhen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Und davon werden vor allen Dingen die Umlandgemeinden profitieren.
Und natürlich die Wohnungspreise und Mietpreise. Also das darf man an dieser Stelle vielleicht auch mal sagen und so ganz eindeutig aussprechen. Der Preis wird steigen, das ist mal so sicher wie...
Richtig, also gerade wenn man davon ausgeht, dass eben das Angebot nicht mithalten kann, die Nachfrage steigt stärker. Ich glaube auch die wirtschaftliche Dynamik, die wird in den Großstädten stärker sein, weil wir eben dort sehr viel Dienstleistung haben, sehr viel gut bezahlte Jobs haben, die Einkommensentwicklung ist stärker. Also das wird positiv auf die Mieten wirken, ganz klar.
Gut, dann hole ich jetzt nochmal aus. Wir sind ja im Moment, das haben wir in der letzten Folge schon gemacht, wir referenzieren immer auf unsere Anfänge. Das ist zwar fast 200 Folgen her inzwischen, aber damals haben wir mal getitelt Go East. Wir haben das auch vor einigen Folgen nochmal erneuert. Und da hast du dafür geworben, dass der Immobilienstandort Ost eine extrem gute Idee ist. Also man muss genau hingucken und so bla bla. Also die üblichen so Ausstiegsklauseln haben wir gemacht, aber ist trotzdem für eine gute Idee befunden. Passt das jetzt zu den demografischen Prognosen oder vielleicht eher doch nicht?
Ja, es ist interessant, ne? Also der Osten schneidet schon extrem schlecht ab, besonders natürlich Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Aber wie passt das trotzdem damit zusammen? Ich glaube, wir haben ein sehr starkes Stadt-Land-Gefälle in Ostdeutschland. Das muss man einfach sehen. Viele Städte, so aus der nicht die ganz großen, Berlin ist vielleicht ein Sonderthema, aber viele andere, die profitieren letztlich davon, dass die Menschen vom Land in die Stadt ziehen. Also Rostock zum Beispiel, ja. Rostock wächst, während Mecklenburg-Vorpommern schrumpft. Das bedeutet einfach eine starke Schrumpfung in vielen ländlichen Regionen in Mecklenburg-Vorpommern. Ähnlich sieht das auch in Thüringen aus, ja. Erfurt wächst weiter, aber Thüringen selber verliert eben an Menschen insgesamt, weil eben viele entweder ganz abwandern oder eben nach Erfurt abwandern. Also das muss man berücksichtigen. Insofern ist das vielleicht auch ein anderes Wachstum als vielleicht von Berlin, was eben stark international wächst, oder auch Hamburg, was eben auch überregional wächst. Von daher ist das Potenzial vielleicht in vielen Städten etwas geringer. Das muss man berücksichtigen. Das ist quasi Teil des Risikos, das man eben auch eingeht. Aber wie gesagt, die Einstiegspreise sind eben noch deutlich günstiger. Wir haben in vielen Standorten sicherlich eine stärkere Entwicklung zu erwarten noch, weil eben die Städte selber wachsen, aber eben nicht die Umlandgemeinden. Das heißt, Umland von Erfurt ist sicherlich deutlich schwieriger als Umland von Berlin. Ja, davon kannst du ausgehen. Also wenn, dann muss es wahrscheinlich schon eher zentralere Lagen sein, die dann attraktiver sind. Ist jetzt aus meinem Blickwinkel eben. Und ja, wie gesagt, das Einstiegsniveau, das ist sicherlich das, was spannend ist. Die wirtschaftliche Aufholprozesse, die Einkommen, die noch steigen. Aber die Lage ist wahrscheinlich in Ostdeutschland, die Mikrolage ist wahrscheinlich deutlich wichtiger als jetzt in Standorten wie in Hamburg beispielsweise.
Kann man verallgemeinernd schlussfolgern, dass dort, wo man die größten Ansammlungen von Menschen hat, die sozusagen Wachstumsgravitation, nenne ich das mal wortschöpfend, am stärksten ist? Also, und ist das vielleicht auch ein guter Indikator, dass man sagt, also da, wo die städtische sowieso schon groß ist, da ist auch die Wachstumsprognose am größten. Also klar, da sind natürlich kleine prozentuale Steigerungen in totalen Zahlen natürlich immer schon groß, liegt in der Natur der Sache, aber wenn ich mir so jetzt anhöre, also Hamburg, Berlin sind die beiden größten Städte von Deutschland, die haben auch die größte Wachstumsprognose. Wenn du sagst, so Berlin, klar, besser als Erfurt, ich meine, das ist irgendwie eine Binsenweisheit, aber wenn ich das jetzt mal runterbreche auf eine mechanische Betrachtung, könnte man wahrscheinlich sagen, je größer die Stadt, umso größer das Wachstumspotenzial. Kann man das so sagen?
Also wir haben natürlich weltweit das Phänomen, dass die großen Städte weiter wachsen, und das ist sicherlich auch eine Gewährleistung, aber ich würde das jetzt für Investoren nicht so einfach machen. Ich glaube schon, dass Investitionen in Berlin schon noch eine gute Geschichte sind. Ja, da gibt's sicherlich auch ein überdurchschnittliches Wachstum, weil Berlin einfach noch aufholen muss. Bei Hamburg zum Beispiel würde ich jetzt sagen, naja, das ist schon ein relativ sicheres Investment, weil Hamburg etabliert ist, weil es weiter wachsen wird, aber das weiß man eben seit langem auch schon, das ist quasi eingepreist. Also von daher ist Hamburg vielleicht eher sowas wie ein Staatspapier, und du hast eine relativ sichere Rendite, aber eben auch keine sehr hohe Rendite. Ja, das, so würde ich es jetzt vielleicht eher sehen. Es gibt aber durchaus ja auch auf, also interessant ist vielleicht die Veränderung in den Rangfolgen. Wenn man zum Beispiel sieht, Leipzig ist eine Stadt, die einfach vom Einwohnerwachstum her zunehmend aufschließt an andere Städte, möglicherweise auch irgendwann ein Standort wie Düsseldorf überholt in den Top 7, ja, also da quasi vordringt. Wir sprechen sowieso gerne schon mal von den Top 8, weil Leipzig da wirklich nah dran ist. Und ja, auch vielleicht von der Einkommensdynamik her dann nochmal anders zulegt. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das berücksichtigt. Aber klar, Größe ist auf jeden Fall ein wichtiges Kriterium. Bedeutet einfach auch einen liquideren Markt. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und eine größere Sicherheit, dass man eben in 20 Jahren auch so eine Immobilie wieder verkaufen kann, die man da gekauft hat.
Dann lass uns dazu kommen. Also Größe ist das eine, aber welche Prognosen, welche Schlussfolgerungen können Investoren aus dieser Prognose außerdem noch ableiten? Also gibt's da so eine Sache, wo du sagen würdest, 1, 2, 3, 4, 5, natürlich nur auf der Basis von der IW-Prognose, weil das sind die validesten Zahlen. Also dieser Werbeblock sei an dieser Stelle platziert, aber was kann ich mir da noch so rausziehen?
Ja, also ich glaube, Demografie gibt schon gewisse Sicherheit. Ja, das ist schon, ich meine, es ist auch immer spannend, wenn du jetzt in einen Standort investierst, wo vielleicht alle erwarten, da ist eine Schrumpfung, aber du sagst, du bist überzeugt. Also ich weiß, du machst viele Geschäfte jetzt in Gelsenkirchen. Ja, Gelsenkirchen ist so ein Standort, der tendenziell schrumpft. Aber wenn das Paddle-Tennis da erstmal durchstartet, dann kommen die Leute natürlich auch alle und dann kann das natürlich ein ganz spannender Standort sein.
Und das wird einen Wachstumsimpuls an sich geben.
Richtig, natürlich.
Also, weil es ist einfach wahnsinnig hip. Also macht Gelsenkirchen nicht lächerlich.
Nein,
das ist hier. Genau, da muss ich im Übrigen an dieser Stelle korrigieren. Und unser Kollege war ein wenig aufgebracht, weil ich Bühr statt Buhr gesagt habe. Also es heißt Buhr und nicht Bühr. Das hätte ich sonst nochmal in den Fragen sagen müssen. Grüße an dich gehen raus, Alex. Ich habe das hiermit richtig gestellt. Als Leverkusener sollte man nicht über Gelsenkirchen lästern.
Leverkusen wächst, also ist
nur weil ihr mal eine kurze Hochphase habt, kommt er jetzt hier kaum noch wieder runter ins nordrhein-westfälische Ländle.
Also ne, Demografie gibt da schon eine gewisse Sicherheit. Das ist, glaube ich, ein erster Punkt. Und ich glaube, dort, wo die Demografie anzieht, wo also mehr Einwohner sind, da ist in der Regel auch ein stärkeres Wirtschaftswachstum mit verbunden. Das hat natürlich einen Impact auf die Mieten. Es ist immer die Frage, inwiefern ist das eingepreist? Das muss man sehen. Aber es gibt eben diese Sicherheit. Aber ein zweiter Punkt, den man einfach nicht unterschätzen soll, und das zeigt diese Prognose, aber es zeigen auch schon viele andere Prognosen letztlich. Wir haben einerseits natürlich den Blick auf die Gesamtbevölkerung, aber die Verschiebung innerhalb der Bevölkerung, die sollten wir eben auch berücksichtigen. Und da ist einfach ganz klar, dass wir altern. Ja, und es gibt tatsächlich einen deutlichen Schub bei den Personen zwischen 67 und 80 Jahren. Die werden in den nächsten Jahren am stärksten zunehmen. Da wird es einen Anschub geben bis 2037 jetzt um fast 40%. Ja, also die Zahl dieser Altersgruppe wird entsprechend steigen und danach natürlich die noch älteren, die über 80-Jährigen. Also da werden wir bis zum Ende dieser Zeitperiode mehr als 40% Wachstum haben bei den über 80-Jährigen. Und das ist natürlich schon eine Verschiebung. Damit einher geht eben auch mehr kleine Haushalte. Damit einhergeht eine größere Bedeutung von zum Beispiel barrierearmen Wohnungen, das heißt keine großen Schwellen, leichterer Zugang, ebenerdiges Bad und all diese Dinge. Also ich glaube, da macht man sich das Leben schon leichter als Investor, wenn man auf sowas mitachtet. Ich würde jetzt nicht alle Wohnungen barrierefrei machen, das ist sicherlich auch sehr teuer, aber das zumindest mitdenken und zu sagen, okay, welche Wohnungstypen würden denn diese Gruppen gerne nehmen? Das macht schon Sinn, darauf zu achten. Also ein Fahrstuhl zum Beispiel finde ich dann schon in der dritten Etage. Das ist für viele dann schon auch ein wichtiges Kriterium. Und wenn die Zahl der Jüngeren eben zurückgeht oder die Zahl der Familien eben zurückgeht, sollte man das berücksichtigen. Und das Spannende ist ja, dass diese Alterung auch dort stattfindet und die Zahl der Älteren eben auch dort wächst, wo die Gesamtbevölkerung schrumpft. Also das heißt, in dem Standort, wo vielleicht Schrumpfung ist, mit der passenden Wohnung für ältere Menschen hat man vielleicht trotzdem sehr guten Vermietungserfolg. Auch das ist vielleicht was, was man berücksichtigen sollte.
Vielleicht kann man ja ein besonderes Produkt der Wohneigentumsbildung in dieser Alterskohorte erfinden. Wer die Barrierefreiheit jetzt wünscht, der steige um. Ach ja, wenn das Thema Eigenkapitalmangel nicht wäre. Mit herzlichen Grüßen an die letzte Folge.
Das haben die Älteren vielleicht nicht mehr ganz so.
Nee, okay.
Aber die brauchen vielleicht clevere Ideen, ja. Vielleicht gibt es da einfach auch.
Ja, ich überlege mir die ganze Zeit, also erstens ist es natürlich so, in reinen Zahlen hört sich das erstmal dramatisch an, aber natürlich ist das neue 80 das alte 60. Also was die Rüstigkeit angeht, wenn ich mir meinen Schwiegervater so angucke, der ist wirklich auch in seinen älteren Tagen wirklich mobil und gesund. Und das ist alles irgendwie, also der steht noch mitten im Leben, möchte ich sagen. Und es nimmt auch noch voll am Leben teil. Und so das Thema Barrierefreiheit spielt da noch gar nicht so eine Rolle. Und da gibt's durchaus einige, die ich mir jetzt angucke in dieser Altersklasse, 70, 80, 85, wo ich so denke, wow, das ist irgendwie, so möchte man gerne alt werden. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es da einfach auch dann eine neue Bedürfnislage gibt vielleicht. Ein Gemeinschaftsraum für Skat. Keine Ahnung, ob man den Skat spielen, keine Ahnung, aber verstehst du? Also kann mir nicht vorstellen, warum soll es da keine Innovation geben?
Ja, klar.
So, also da muss es ja irgendwie dann.
Immer her damit.
Ja, serielles Bauen für Rentner.
Der serielle Umbau, das wäre es doch noch.
Der serielle Aufbau vielleicht. Also, dass wir, ja, das wäre es wahrscheinlich, dass man sagt, so, hör mal zu, wir erfinden jetzt barrierefreie Aufbauten, nochmal 4 Geschosse extra überall drauf. Sowas. Wäre doch was.
Ja.
Ja, genau. Mein Telefon sagt, es tut mir leid, dazu habe ich nichts finden können. Es wird also wirklich Zeit für dieses Thema in unserem Podcast. Ihr könnt euch drauf freuen. Es wird nicht nur um serielles Bauen gehen, sondern auch um die Haltung dahinter. Genau, aber heute ansonsten, ich hoffe, ihr habt alles aus dieser Bevölkerungsvorausberechnung ableiten können. Für den Fall, dass ihr noch eine Frage habt, was dazu vielleicht auch noch passt, dann schreibt uns bitte gerne. Wir gehen in großen Schritten auf die letzte Episode zu. Heute schon die Episode 13. Das heißt, nächstes Mal haben wir noch ein richtiges Thema und das nächste Mal ist dann schon ein Sammelsurium an euren Fragen gefragt. Insofern, wenn ihr noch dabei sein solltet, nie war der Weg kürzer, um da noch stattzufinden, schreibt uns gerne eine E-Mail, die E-Mail-Adresse unten in den Shownotes. Darüber hinaus werbe ich nochmal dafür. Ich suche ganz dringend Paddelhallen. Also ich mache es jetzt ein bisschen offensiver. Schreibt mich an, wenn ihr eine Idee habt. Ich freue mich, von euch zu hören. Ich danke dir, Michael, dass du wieder dabei warst und hier die einzig valide Bevölkerungsvorausberechnung präsentieren konntest. Das IW ganz von hinten nach ganz nach vorne gestartet. Das ist auch nicht schlecht. In diesem Sinne, macht's gut, ihr da draußen. Alles Liebe, alles Gute. Danke, Micha. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.